HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Karin Fuhrmann. Guten Tag.
Es ist ein unerhörter Verdacht und ich erwarte von allen Beteiligten im Land Berlin, dass das jetzt sehr gründlich und sehr offen aufgeklärt wird.
Dieses Attentat wurde durch das Versagen der Behörden möglich?
Naja, vielleicht, weil im Staatsschutz gedacht wurde, wir jagen islamistische Attentäter, aber wir jagen nicht Drogendealer. Wir sind nicht zuständig. Das kann für die Zukunft nicht mehr gelten.
Was jetzt? Was jetzt? Was jetzt?
Es gibt daneben ein weiteres Dokument des LKA Berlin, das aber offensichtlich zurückdatiert wurde.
Dass es in dem Fall Amri viele Fehler gegeben hat, das ist schon offensichtlich gewesen. Aber wenn es darum geht, dass hier bewusst offensichtlich manipuliert worden sein könnte, dann hat das natürlich eine ganz neue Qualität.
Was jetzt? Was jetzt? Was jetzt?
Der Wähler erwartet, dass wir diese Fragen klären. Und dafür ist ein Untersuchungsausschuss da.
Wenn da tatsächlich Akten manipuliert worden sind, ich finde, dann haben wir es recht, keine Zeit zu verlieren.
Wenn das zuträfe, dann brennt sozusagen die Hütte im Landeskriminalamt Berlin.
Was jetzt? Was jetzt? Was jetzt?
Was jetzt? Das Attentat von Berlin hätte verhindert werden können. Dieser Vorwurf steht im Raum. Nicht nur, weil der Attentäter Anis Amri den deutschen Sicherheitsbehörden schon länger als islamistischer Gefährder bekannt war. Er hätte auch verhaftet werden können. Er hatte im großen Stil mit Drogen gehandelt. Das wussten die Ermittler, handelten aber nicht, beantragten keinen Haftbefehl. Hielten sie es möglicherweise nicht für relevant, weil der Drogenhandel keinen islamistischen Hintergrund hatte? Und es geht noch weiter. Die Ermittler des Berliner Landeskriminalamtes haben möglicherweise im Nachgang Aufzeichnungen manipuliert, um dieses Versäumnis zu vertuschen. Jetzt wird gegen die Ermittler ermittelt. Auch bei den Ermittlungen gegen den NSU kamen Pannen und Versäumnisse ans Licht. Akten wurden vernichtet, Zusammenhänge mutmaßlich absichtlich vertuscht. Zu was führen solche Ermittlungsversäumnisse, möglicherweise sogar Manipulationen? Sind sie Pannen oder Fehler im System? Brauchen wir eine neue Sicherheitsstruktur? Diese Fragen wollen wir stellen in der nächsten Stunde und wenden uns zuerst dem Anlass dieser Sendung zu. Was wissen wir jetzt heute Nachmittag über die Vorgänge im Berliner Landeskriminalamt im Falle Anis Amri? Sabine Müller informiert.
Die Ermittlungen laufen noch. Noch ist nicht eindeutig geklärt, ob im Berliner Landeskriminalamt wirklich Akten zu Anis Amri manipuliert wurden. Aber wenn es so gewesen sein sollte, überraschen würde es kaum jemanden. Denn so viele Fehler und Versäumnisse wurden im Fall des Weihnachtsmarktattentäters schon offenkundig. Der Vorwurf lautet, dass Mitarbeiter im Berliner LKA Fehler vertuschen wollten und dafür Akten fälschten. Bisher kannte man aus Amris Akte einen Vermerk vom 1. November 2016, in dem es heißt, der Tunesier habe Kleinstdrogenhandel betrieben. Nun aber hat der Sonderermittler des Berliner Senats einen zweiten Vermerk gefunden, gleiches Datum, aber unterschiedlicher Inhalt. Darin wird Amri vorgeworfen, gewerbsmäßigen, bandenmäßigen Drogenhandel betrieben zu haben, sagt Berlins Innensenator Andreas Geisel.
Nach Ansicht von Experten hätten diese Erkenntnisse ausgereicht, um bei der Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl zu erwirken.
Die Vermutung ist jetzt, dass irgendjemand im Berliner LKA den Originalvermerk, der Amri als einflussreichen Drogendealer beschreibt, im Januar durch einen neuen, rückdatierten Vermerk ersetzte, der den Tunesier als kleinen Fisch in der Dealerszene darstellt. Und zwar, um zu vertuschen, dass eine Festnahme durchaus möglich gewesen wäre. Entgegen der bisherigen Beteuerung der Behörden, dafür habe es nie hinreichende Gründe gegeben. Thomas Oppermann, Fraktionschef der SPD im Bundestag, ist entsetzt.
Wenn Amri tatsächlich schwere Drogenstraftaten begangen hat und hätte verhaftet werden können, dann wäre dieses schwere Attentat vermeidbar gewesen.
Vor dieser Schlussfolgerung warnen Vertreter der Polizeigewerkschaft allerdings. Auch bei einer Einstufung als bandenmäßiger Drogendealer wäre eine Festnahme nicht sicher gewesen. Und auch darüber hinaus bleiben Fragen. Zum Beispiel sprach die Generalstaatsanwaltschaft in einer Presseerklärung kurz nach dem Anschlag im Dezember von Amri als Kleindealer, obwohl der Vermerk doch erst im Januar dementsprechend gefälscht worden sein soll. Wir brauchen Klarheit, und zwar lückenlos, das fordern alle Parteien im Bundestag. Allerdings gehen die Meinungen auseinander, was lückenlose Aufklärung heißt. Union und SPD denken an einen Untersuchungsausschuss im Berliner Abgeordnetenhaus, die Grünen wollen dagegen einen im Bundestag. Und zwar noch vor der Wahl im September, sagt die Innenexpertin Irene Mihalitsch.
Wenn da tatsächlich Akten manipuliert worden sind, ich finde, dann haben wir es recht, keine Zeit zu verlieren. Ja, weil wir wissen ja nicht, was da vielleicht sonst noch irgendwo im Keller liegt oder wenn da vielleicht noch andere Dinge irgendwie verschleiert, überdeckt werden sollen.
Auch die Linke unterstützt einen Bundestagsuntersuchungsausschuss, aber bitte nach der Wahl, meint Fraktionsvize Frank Tempel. Denn nur dann könne man in Ruhe an ernsthaften Ergebnissen arbeiten. Vorher würde alles im Wahlkampfgetöse untergehen. Bundespolitiker betonen, die Öffentlichkeit, aber vor allem die Opfer und ihre Angehörigen hätten Anspruch auf lückenlose Aufklärung. Ein Opferanwalt hat schon längst Konsequenzen aus den neuen Vorwürfen gezogen und will die Sache als Fall von Amtshaftung weiterverfolgen. Davon spricht man, wenn Staatsdiener einen Schaden verursachen und der Staat dafür die Verantwortung übernehmen muss. Für seine Mandanten fordert der Anwalt eine Entschädigung von 100 Millionen Euro.
Gegen Berliner LKA-Mitarbeiter wird ermittelt. Sie stehen unter Verdacht, eine Aufzeichnung zu den Ermittlungen zum Berliner Attentäter Anis Amri im Nachhinein manipuliert zu haben. Sabine Müller über den Stand der Dinge. Der Vorwurf ist hart, denn wäre ein Haftbefehl beantragt worden, wäre Amri möglicherweise dann in Haft gekommen. Der Anschlag hätte so nicht verübt werden können. Da ist viel hätte und wäre. Sebastian Fiedler, stellvertretender Vorsitzender des Bundesdeutscher Kriminalbeamter. Guten Tag.
Guten Tag.
Was wir bisher wissen, haben wir eben gehört. Es existieren wohl zwei widersprüchliche Varianten eines Schreibens, einer Aufzeichnung. Vielleicht wissen Sie ja mehr. Für wie wahrscheinlich halten Sie denn eine bewusste Manipulation?
Also ehrlich gesagt, da muss ich ein Stück weit vorweggehen. Ich bin etwas erstaunt und entsetzt über die Schlussfolgerungen über eine politische Debatte im Konjunktiv. Erläutern wir vielleicht mal ganz kurz, wann es überhaupt zu einem Haftbefehl kommt, in dem Fall, der jetzt in Rede steht. Das heißt, ob und inwieweit jemandem gewerbsmäßiger, bandenmäßiger Rauschgifthandel vorgeworfen werden kann, beurteilt sich nicht anhand eines Vermerkes der Kriminalpolizei, sondern beurteilt sich anhand einer Verdachtslage. Und ich habe vom Innensenator bisher nicht gehört, dass man bei Anis Amri große Rauschgiftmengen gefunden hätte oder ähnliche Verdachtslagen dort in Rede stehen. Insoweit muss man die größten Fragezeichen an die Schlussfolgerung des Innensenators machen und nicht so sehr, ob und inwieweit ein Vermerk zu welchem Zeitpunkt in die Akte gekommen ist. Denn auch das ist noch vollkommen unklar. Nach dem, was den Medien zu entnehmen ist, soll der erste Vermerk ja gar nicht in der Akte gewesen sein. Das heißt, ausgedruckt in der Akte. Es gibt einen formellen Aktenbegriff, sondern soll sich um einen Entwurf eines anderen Mitarbeiters gehandelt haben. Also hier gibt es eine Reihe von Mutmaßungen, die jetzt zu einer überbordenden politischen Debatte führen. Da war nicht doch wirklich davor, so voreilig jetzt solche Schlussfolgerungen aufzumachen, sondern wirklich mal nüchtern die Erkenntnislage jetzt mal zu nehmen. Und die darf nicht dazu verleiten, dass man sagt, anhand eines Vermerkes wäre jemand in Haft gekommen. Das ist abwegig.
Gut, das sind zwei verschiedene Dinge. Das eine ist gewerbsmäßiger Drogenhandel, lag der vor und hätte ein Haftbefehl beantragt werden können. Das ist die eine Baustelle. Die andere ist aber, es gibt einen Vermerk, der in einer Papierakte ist und ein anderer in einem Rechner. Das hat der Sonderermittler Bruno Joost so zumindest den Medien, denen wir jetzt auch glauben und unsere Kollegen, denke ich, arbeiten da seriös, so mitgeteilt. Das heißt, es gibt über ein mit demselben Datum zwei verschiedene Vermerke. Ist es nicht komisch, dass am 17. Januar dann also für den 1. November was rückdatiert wird? Ist das gängige Praxis?
Das weiß ich nicht. Das kann ich Ihnen nicht sagen. Ich kenne ja die Aktenlage nicht und den Fall nicht. Jedenfalls ist es gängige Praxis, dass es natürlich zu einer Ermittlungsakte Entwurfsgegenstände gibt. Und hier offensichtlich von zwei unterschiedlichen Mitarbeitern. Also dafür muss es ja einen Grund gegeben haben.
Aber man datiert doch nicht am 17. Januar was für den 1. November zurück, nach einem Attentat.
Nochmal, das kann ich nicht beurteilen und das muss selbstverständlich lückenlos aufgeklärt werden. Es verleitet jedenfalls in keinster Weise zu der Schlussfolgerung, deswegen hätte Anis Amri in Haft genommen werden können und der Anschlag hätte verhindert werden können. Das ist ja Gegenstand der öffentlichen Debatte. Und das gibt im Grunde dieser Vorwurf jetzt an keiner Stelle her, weil nochmal, eine Verdachtslage beurteilt sich anhand unterschiedlicher Beweismittel, aber sicher nicht anhand eines Schriftstückes der Kriminalpolizei allein, sondern da müssen ja weitere Beweismittel auf einmal entweder vorhanden oder nicht vorhanden gewesen sein.
Aber es ist ja interessant, dass es, wenn es auch zwei Dokumente gibt, die sich um dasselbe drehen, nämlich um Anis Amri und Drogen, in dem einen, nämlich in dem, was am 17. Januar geschrieben wurde, wo dann eben nur noch von einem Kleinkriminellen gesprochen wurde, Anis Amri also weniger belastet wurde, also in dem, was am 17. Januar rückdatiert auf den 1. November wurde und in dem, was aber wirklich am 1. November wohl verfasst wurde, wurde von gewerbsmäßigen Drogenhandel gesprochen. Ist doch irgendwie komisch.
Richtig, das ist komisch, aber noch niemand hat die Frage aufgeworfen, ob nicht vielleicht der erste Vermerk möglicherweise auch falsch gewesen ist. Denn nochmal, zum gewerbsmäßigen Handel muss nachgewiesen werden, dass man für eine ganze Weile, für eine Dauer seinen Lebensunterhalt aus Rauschgiftgeschäften bestreitet. Nicht etwa das, was man aus dem Tiergarten oder aus dem Görlitzer Park so kennt, das heißt dieser sogenannte Ameisenhandel, kleine Mengen zum Eigenkonsum beispielsweise zu verkaufen. Zu dieser Verdachtslage sind bisher keine weiteren Erkenntnisse in irgendeinem Untersuchungsausschuss oder auch vom Innensenator gesagt worden. Das heißt, ich habe im Moment gar keine Anhaltspunkte dafür, überhaupt zu glauben, dass tatsächlich ein gewerbsmäßiger, bandenmäßiger Handel irgendwo, irgendwie durch irgendwas hätte nachgewiesen werden können. Jetzt diskutieren wir alle über ein Vermerk richtigerweise. Das muss natürlich aufgeklärt werden. Nochmal, die Schlussfolgerung, die der Senator jetzt daraus zieht und damit eine riesengroße öffentliche Debatte anstößt, die halte ich für verwerflich, übrigens auch auf dem Rücken derjenigen Kollegen, die jetzt hier überhaupt nicht haben Zweifel daran aufkommen lassen bisher, dass sie nicht alles unternommen hätten, um Amri tatsächlich hinter Schloss und Riegel zu bringen. Ich erinnere daran, an die Beteiligung der Schlägerei, als die Berliner Kriminalpolizei, richtig, einen Haftbefehl beantragt hat und die Staatsanwaltschaft dem nicht gefolgt ist und viele Initiativen der Berliner Kriminalpolizei mehr.
Wenn Sie sagen, der Innensenator hat das, hätte das jetzt so nicht öffentlich beitreten müssen, hätte er das denn auf sich beruhen lassen sollen?
Nein, die Untersuchungen laufen doch und das ist doch auch gut und richtig so. Nochmal, das ist ja alles gut und richtig und dem muss auch nachgegangen werden, auch von mir aus mit staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen, das kennen wir auch so und das heißen wir auch gut. Eine ganz andere Frage ist doch, diese Schlüsse daraus zu ziehen, die jetzt diskutiert werden.
Das heißt, Sie vertrauen den Beamten und sagen, wenn da Fehler gewesen sind, dann würden die auch normalerweise immer zugeben.
Ich vertraue den Ermittlungen des Sonderermittlers und der Staatsanwaltschaft, die jetzt aufklären werden, wann welcher Vermerk zu den Akten gekommen ist. Ich glaube zum jetzigen Zeitpunkt nicht daran, dass es ausgehend aus dieser Situation eine Möglichkeit gegeben hätte, Anis Amri tatsächlich auch gewerbsmäßigen Handel nachzuweisen. Es sei denn, es kommt jetzt noch irgendwo raus, es hätten irgendwo noch einige Kilos an Rauschgift gelegen in der Asservatenkammer, von dem wir jetzt nicht wissen. Aber da das nicht der Fall ist, kann ich den Schlussfolgerungen bisher nicht folgen.
Klare Aussage, von Vertuschung kann man eben noch nicht sprechen, sagt Sebastian Fiedler bei den Ermittlungen des Berliner LKA. Im Falle Anis Amri gibt es noch einiges zu klären. Stellvertretender Vorsitzender der Bundesdeutscher Kriminalbeamter ist das. Besten Dank. Versagt, verstrickt, vertuscht, der Tag in HR2 Kultur über deutsche Ermittler. Und jetzt zu einem Traum vieler Sicherheitspolitiker und Ermittler, für andere ein Albtraum. Diese Vision ist beschrieben in der Short Story Minority Report aus dem Jahre 1956 von Philip K. Dick. Ein genialer Polizist hat eine Methode erfunden, wie er mit Hilfe von 3 mutierten Menschen Verbrechen vorhersagen kann. Kurz vor einer Tat taucht die Abteilung Prä-Verbrechen auf, verhaftet die zukünftigen Täter und verhindert damit die Tat. Wir steigen ein in die Geschichte an der Stelle, als der Chef von Prä-Verbrechen, John Anderton, einen neuen Mitarbeiter in den Job einführt.
Während die beiden die geschäftigen, halb erleuchteten Reihen von Büros entlang gingen, sagte Anderton: Die Theorie von Prä-Verbrechen ist Ihnen selbstverständlich geläufig. Ich nehme doch an, das dürfen wir voraussetzen. Ich habe auch nur die Informationen, die der Öffentlichkeit zugänglich sind, erwiderte Witwer. Mit Hilfe ihrer Präkog-Mutanten und dank ihrer Courage ist es ihnen gelungen, das System der Postverbrechensbestrafung mit seinen Gefängnissen und Geldbußen endgültig abzuschaffen. Wir sind uns doch alle darüber im Klaren, dass Strafe nie ein sonderlich geeignetes Mittel zur Abschreckung war und einem Opfer, das bereits tot ist, wohl kaum ein großer Trost gewesen sein kann. Sie waren beim Fahrstuhl angekommen. Während der sie rasch nach unten brachte, sagte Anderton: Was die strikte Einhaltung des Gesetzes angeht, haben Sie das grundlegende Hindernis bei der Umsetzung der Methodologie von Prä-Verbrechen vermutlich erkannt. Wir erfassen Individuen, die gegen keinerlei Gesetz verstoßen haben. Was Sie aber mit Sicherheit tun werden, bekräftigte Witwer voller Überzeugung. Glücklicherweise nicht. Wir schnappen sie uns nämlich noch, bevor sie ein Gewaltverbrechen begehen können.
Minority Report. Vorermittlungen verhindern Straftaten. So geht das da. Fortsetzung folgt. Anlass für unsere Sendung sind die Ermittlungen im Fall Anis Amri. Jetzt die Ermittlungen gegen LKA-Ermittler wegen des Verdachts der Vertuschung. Vertuschung. Dieser Verdacht war auch schnell da, als sich bei den Ermittlungen gegen die rechtsextreme terroristische Vereinigung NSU zum Beispiel herausstellte, dass wichtige Akten beim Verfassungsschutz geschreddert worden waren. Kein anderer Fall steht in der jüngeren deutschen Geschichte so sehr für das Versagen der deutschen Sicherheitsbehörden. Noch immer ist vor allem die Rolle des Verfassungsschutzes nicht geklärt. Zugespitzt geht es vor allem darum, hat der Verfassungsschutz nur versagt, weil er dem Trio 10 Jahre nicht auf die Spur kam, oder war der Dienst sogar verstrickt? Dass sich diese Frage vor allem im Falle des hessischen Verfassungsschutzes besonders drängend stellt, hat mit einem Mann zu tun, dem Ex-Verfassungsschützer Andreas Temme. Denn ausgerechnet Temme war am Tatort, als der NSU im April 2006 den Kasseler Internetbetreiber Halit Yozgat erschoss. Mein Kollege Oliver Günther verfolgt die Aufarbeitung des NSU-Mordes in Kassel seit Jahren. Sein Fazit, der Fall Temme zeigt, erst hat der Fassungsschutz versagt, spätestens dann war er verstrickt und bis heute ist er beschädigt. Und das begründet er so.
Der Mann am Mikrofon trägt schwarz. Für die Zuschauer ist er nur von hinten zu sehen. Kein Gesicht, nur ein Rücken. Dazu kommt die Stimme, wenn er spricht. Und diese Stimme klingt aufmerksam, konzentriert, aber auch vorsichtig. Ich denke, ich warte erstmal ab, was Sie für Fragen haben. Mit diesen Worten beginnt er seine Aussage. Es ist der 11. Mai 2015. Andreas Temme sitzt im Sitzungsraum 301 des Landtags in Wiesbaden und er stellt sich zum ersten Mal den Fragen der Abgeordneten des hessischen NSU-Untersuchungsausschusses. Vorher hat er schon des Öfteren ausgesagt, im ersten NSU-Untersuchungsausschuss des Bundestages, im NSU-Prozess vor dem Oberlandesgericht München. Dass Andreas Temme viele der Fragen, die ihm jetzt von den Landtagsabgeordneten gestellt werden, schon mal beantwortet hat, das merkt man schnell. Temme wirkt reflektiert, er kommt selten ins Stocken, die Formulierungen sind erprobt. Ob er aus dienstlichen Gründen am 6. April 2006 im Internetcafé von Halit Yozgat gewesen sei, nein, rein privat. Ob er schon vor dem Mord etwas vom NSU gehört habe? Nein, so Temme. Ob er von dem Mord etwas mitbekommen habe? Nein, habe er nicht. Weder habe er Schüsse gehört, noch habe er den sterbenden Halit Yozgat gesehen. Schließlich, warum er sich nicht gemeldet habe, nachdem er von dem Mord gehört und die Polizei sogar öffentlich nach Zeugen gesucht hatte? Diese Frage stelle er sich bis heute, antwortet der Ex-Verfassungsschützer. Das sei sicherlich ein Fehler gewesen. Rund 2 Stunden geht das so. Und damit folgt die Zeugenaussage des Andreas Temme vor dem hessischen Untersuchungsausschuss genau jenem Muster, das im Zuge der NSU-Aufklärung auf Seiten der Verfassungsschutzbehörden immer wieder zu beobachten ist. Man bekundet seinen Willen zur Aufklärung, kann sich an vieles nicht erinnern, räumt Fehler ein, konstatiert eigenes Versagen. Zumindest da, wo einem auch gar nichts mehr anderes übrig bleibt. Je tiefer in den Monaten nach Temmes Aussage in Wiesbaden der Blick aber geht, desto deutlicher wird auch im Fall Andreas Temme der Systemfehler. Ein Beispiel. Bei seinen Vorgesetzten in Wiesbaden galt Temme bis zu den Ereignissen rund um die tödlichen NSU-Schüsse in Kassel als vorbildlicher Verfassungsschützer. Dass der vorbildliche Verfassungsschützer Temme dubiose Kontakte zu den örtlichen Hells Angels pflegte, bekam offenbar niemand mit. Auch nicht, dass Temme schon vorher in dem Internetcafé der Yozgats war, obwohl der Ort für ihn als Verfassungsschützer tabu gewesen ist. Der Grund, das Café lag in der Nähe eines Beobachtungsobjektes des Verfassungsschutzes. Wegen des Risikos einer Enttarnung hätte sich der V-Mann-Führer Temme dort nicht aufhalten dürfen. Schließlich betreute Temme in Kassel gleich mehrere islamistische und einen rechtsextremistischen Informanten. Bald wird im Zuge der Aufklärung klar, Temme, der vorübergehend als bester Mann in Kassel galt, hatte gleich mehrfach gegen Dienstvorschriften verstoßen. Heute sagt jeder im Umfeld des Landesamtes, der ehemalige Postbeamte Andreas Temme, der nach der Privatisierung der Post zum Verfassungsschutz wechselte, hätte nie Verfassungsschützer werden dürfen. Eine späte Erkenntnis. So viel zum Stichwort Versagen. Nicht nur auf Seiten Temmes, sondern auch auf Seiten des Amtes. Spätestens als Temme schließlich wenige Tage nach dem Mord an Halit Yozgat aber ins Visier der Polizei geriet, erreichte der Fall eine neue Stufe. Aus den Fehlern und Versäumnissen des Amtes und seines Mitarbeiters entwickelte sich eine handfeste Verstrickung. Denn der hessische Verfassungsschutz war ab jetzt vor allem darum bemüht, seinen plötzlich unter Mordverdacht stehenden Verfassungsschützer und seine geheimen Informationen zu schützen. Statt gemeinsam an der Aufklärung des Mordes an Halit Yozgat zu arbeiten, konkurrierten Ermittler und Verfassungsschützer. Monatelang wurde zum Beispiel darüber verhandelt, ob die Polizei die Quellen des V-Mann-Führers Andreas Temme als Zeugen befragen darf. Der Verfassungsschutz sagte nein. Das Risiko, dass die geheimen, mühsam angeworbenen und aufgebauten Informanten enttarnt werden, sei viel zu groß. Am Ende entschied der seinerzeitige hessische Innenminister Volker Bouffier, die Quellen sind tabu. Festzuhalten bleibt, mit Beginn der Ermittlungen gegen Temme, der sich selbst verdächtig gemacht hatte, war das Landesamt für Verfassungsschutz involviert. Ein entscheidender Wendepunkt. Am Anfang stand das Versagen, jetzt folgte die Verstrickung. Und das ganz unabhängig von den nach wie vor offenen Fragen, die bis heute nicht geklärt sind. Was hat Temme wirklich am Tatort des NSU-Mordes gehört und gesehen? War Temme am Ende doch dienstlich vor Ort? Womit wir beim dritten Punkt wären, dem nachhaltigen Schaden. Denn der Fall Temme belastet bis heute den hessischen Verfassungsschutz. Auch wenn die Verantwortlichen längst gewechselt haben, das Amt versichert, dass schon vor dem Aufliegen des NSU wichtige Reformen durchgeführt worden seien. Denn Tatsache ist, immer noch, auch 6 Jahre nach dem Aufliegen des NSU, tauchen immer wieder neue Fakten auf, die die Glaubwürdigkeit des Andreas Temme schwächen und damit letztlich auch das Landesamt für Verfassungsschutz. Und solange das so ist, wird der Schatten des NSU weiter auf dem hessischen Verfassungsschutz liegen, so sehr sich die heute Verantwortlichen auch wünschen, dass es anders wäre. Erst kam das Versagen, dann folgte die Verstrickung. Der Schaden bleibt bis heute.
Oliver Günther über die immer noch unklare Rolle des Verfassungsschutzes im Fall Andreas Temme im Zusammenhang der NSU-Morde. Versagt, verstrickt, vertuscht, wie deutsche Ermittler arbeiten, der Tag in HR2 Kultur. Versagt, verstrickt, was bei den jüngsten Erkenntnissen zu den LKA-Ermittlungen noch nicht stichhaltig nachgewiesen ist, ist im Falle des hessischen Verfassungsschutzes im Zusammenhang mit dem NSU sehr wohl nachzuvollziehen. Holger Schmidt, ARD-Terrorexperte. Dieser Schatten lastet auf dem Verfassungsschutz eben wie auf verschiedenen anderen Verfassungsschutzämtern, auch im Zusammenhang mit den Überwachungslücken im Falle Amri, schon vor diesen jüngsten Vorwürfen. Reden Sie da noch von Pannen?
Ja, ich rede da von Pannen und ehrlich gesagt sehe ich den Fall Temme auch etwas anders als der Kollege Oliver Günther, denn was in dem Beitrag ja nicht vorgekommen ist, ist die Tatsache, dass Herr Temme bei aller Entsetzlichkeit dieser Panne eine sehr klare und eigentlich auch vor Gericht auch plausibel dargelegte Erklärung für sein unmögliches Verhalten hat, für sein Verschweigen hat, das sicher ein ganz, ganz schwerer Fehler war, aber er hatte persönliche Gründe, die darin lagen, dass er seine Frau betrogen hat, dass er in diesem Internetcafé war und deswegen war das dienstrechtlich alles nicht in Ordnung. Es war ein schwerer Fehler des Verfassungsschutzes, sich gegenüber der Polizei so zu sperren, aber es ist eben auch sehr klar zu erklären, was da passiert ist.
Kein Fehler im System, wie der Kollege es genannt hat, auch bei der Aufklärung?
Na, es ist zu einem Zeitpunkt, als man nicht wusste, dass der NSU das ist, was er gewesen ist, nämlich eine rechtsextreme Mörderzelle. Zu diesem Zeitpunkt hat der damalige Innenminister in Hessen eine Entscheidung getroffen, wie der Verfassungsschutz sie seit Jahrzehnten getroffen hat, dass man gesagt hat, der Schutz der Quelle, der geht über alles andere, das ist das wichtigste Gut des Verfassungsschutzes. Und es gibt viele Strafverfahren, in denen man das hinterfragen kann, in denen man sagen kann, es ist nicht richtig gewesen, so zu entscheiden. Auch bei der Verfolgung von RAF-Verbrechen hat es immer wieder Situationen gegeben, wo Verfassungsschutzinformationen weitergeholfen hätten, zum Beispiel im Verfahren gegen Verena Becker wegen der Ermordung von Siegfried Buback und dessen Begleitern. Und da hat man sich immer für den Quellenschutz entschieden. Und ein Umdenken ist es eigentlich erst so richtig passiert, nachdem eben klar war, man hat die NSU-Terrorzelle übersehen, planmäßig nicht bemerkt, dass da Terrorismus da ist, obwohl der Verfassungsschutz doch immer sagte, dass er das Frühwarnsystem der Demokratie sein will, hat genau dieses Frühwarnsystem versagt. Das tut vielen Verfassungsschützern bis heute tatsächlich weh. Das bedauern die allermeisten, mit denen ich gesprochen habe. Einige wenige sind renitent und sagen, wir haben immer alles richtig gemacht. Aber gewollt hat diese Morde nach meiner sicheren Überzeugung im Verfassungsschutz niemand.
Gewollt nicht, aber es gab doch eine Reihe Fehleinschätzungen, so wie das ja bei Anis Amri jetzt auch aussieht. Es gab eine Reihe Kommunikationsprobleme, gab vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle nicht genug Personal für Observationen. Wo ist da nicht doch eine Beteiligung des Systems, also eben zum Beispiel Überlastung, Personal oder falsche Strukturen?
Also die Strukturen der deutschen Sicherheitsbehörden, die sind unendlich kompliziert. Da gucken alle anderen europäischen und westlichen Länder auch mit einer leichten Fassungslosigkeit drauf, was wir da tun, dass wir uns mehr als 40 Sicherheitsbehörden gönnen, die in Bund und Ländern gemeinsam die Arbeit machen. Und da muss man ja schon ganz praktisch sagen, da muss man ja schon dankbar sein, wenn nicht in der reinen Kommunikation bei so vielen Beteiligten etwas schief geht. Erzählen Sie mal 40 Kollegen einen wichtigen Sachverhalt und überprüfen Sie, bei wem das richtig angekommen ist. Also da, schon da muss es einem eigentlich gruselig werden. Aber das Problem scheint mir eher zu sein, dass wir in der Öffentlichkeit, auch dass wir Medien ganz massiv eine Erwartungshaltung an den Tag legen in einem Umfeld, gerade beim islamistischen Terrorismus, wo die Behörden eigentlich gar keine Chance haben, alles richtig zu machen. Wir haben es mit Tätern zu tun, die sind entschlossen, die grausamsten und unvorstellbarsten Anschläge zu begehen, dabei auch ihr eigenes Leben überhaupt nicht wertzuschätzen, sondern das alles einer großen Sache unterzuordnen und das in einer ganz großen, hohen Fallzahl, viel mehr noch als zu Beginn des Phänomens, als es einige wenige islamistische Terrorverdächtige in Deutschland gab. Und jetzt hat die Polizei das weitere Problem, gerade die Polizei, die für Strafverfolgung nach Recht und Gesetz, nach Strafprozessordnung und Strafgesetzbuch zuständig ist, dass sie ja ihre Maßnahmen dann nur immer machen kann, wenn sie eine rechtliche Grundlage haben, weil wir ein Rechtsstaat sind und weil jemand, so ähnlich wie das in ihrer Vision vorhin als Hypothese für die Zukunft unterstellt worden ist, dass sie ja jemand, der sich noch nichts zu Schulden hat kommen lassen, nicht mit Maßnahmen überziehen können, die für das Strafverfahren oder das Ermittlungsverfahren vorbehalten sind. Und deswegen hat man Anis Amri nach meinem Eindruck wirklich sehr realistisch eingeschätzt, als eine hochgradig gefährliche Person, von denen es zum gleichen Zeitpunkt aber viele Dutzend gegeben hat. Aber es gab eben nicht diesen einen Anfasser, dass er schon zum konkreten Täter geworden ist. Und dass es dann hinterher so gekommen ist, das bedauern alle zutiefst. Das ist eine Tragödie, dass er zum Attentäter und zum Mörder werden konnte. Aber die Frage ist doch immer, zu welchem Zeitpunkt konnte man es sicher voraussagen und es hinterher einfach besser zu wissen und zu sagen, weil er gemordet hat, musste man vorher alles anders machen. Das scheint mir doch etwas kurz gegriffen zu sein.
Hinterher ist man immer schlauer. Einschätzungen von Holger Schmidt, ARD-Terrorexperte. Ganz herzlichen Dank. Mehr von Holger Schmidt auch zu Anis Amri finden Sie in seinem Buch Wie sicher sind wir, heißt es. Der Tag in HR2 Kultur. Noch einmal zum Minority Report von Philip K. Dick und zu der Einsatzgruppe von Prä-Verbrechen, die Straftäter aufspürt, bevor sie eine Tat begehen können.
Also ist die Tat an sich rein metaphysisch. Wir behaupten, sie sind schuldig. Sie wiederum behaupten ununterbrochen, sie seien unschuldig. Und in gewissem Sinne sind sie unschuldig. In unserer Gesellschaft gibt es keine Schwerverbrechen, fuhr Anderton fort. Dafür haben wir ein Straflager voller Pseudoverbrecher. Türen gingen auf und zu und schon waren sie im Analyseflügel. Vor ihnen erhob sich ein beeindruckender Berg von Apparaturen, die Datenrezeptoren und Rechenmechanismen, die das eintreffende Material prüften und neu strukturierten. Und hinter den Maschinen saßen die drei Präkoks, die in dem Labyrinth von Netzleitungen beinahe untergingen. »Da sind sie«, sagte Anderton trocken. »Was halten Sie von ihnen?« Im düsteren Halbdunkel saßen die drei lallenden Idioten. Jedes zusammenhanglose Wort, jede unkontrollierte Silbe wurde analysiert, verglichen, in Form visueller Symbole wieder zusammengefügt und auf konventionelle Lochkarten übertragen, die dann in verschiedene kodierte Schlitze ausgeworfen wurden. Den ganzen Tag lallten die Idioten vor sich hin, gefangen in einer starren Haltung, mit Metallbändern, Kabelbündeln und Klammern an Spezialstühle mit hohen Lehnen gefesselt. Ihre körperlichen Bedürfnisse wurden automatisch befriedigt. Geistige Bedürfnisse hatten sie nicht. Dumpf grummelten, dösten und vegetierten sie dahin. Ihre Sinne waren stumpf, verwirrt, in Schatten versunken. Aber nicht in den Schatten der Gegenwart. Die drei seibernden, brabbelnden Kreaturen mit ihren überdimensionalen Köpfen und nutzlosen Körpern betrachteten die Zukunft. Die Analysemaschinen zeichneten Prophezeiungen auf und wenn die drei Präkog-Idioten redeten, hörten die Maschinen aufmerksam zu.
Minority Report. Später hören wir noch einmal von den Science-Fiction-Straftatsvereitelungsmethoden von 1956. Im Jahre 2017 haben wir Landeskriminalämter und ein Bundeskriminalamt. Wir haben Landesämter für Verfassungsschutz und ein entsprechendes Bundesamt. Wir haben drei Nachrichtendienste in Deutschland nebeneinander, den Verfassungsschutz, den BND und den militärischen Abschirmdienst. Wir haben eine Landes- und eine Bundespolizei. Nach dem Anschlag in Berlin forderte Innenminister Thomas de Maizière die deutsche Sicherheitsarchitektur umzubauen. Warum sie heute so aufgebaut ist, wo Schwächen liegen und welche Veränderungen schon umgesetzt oder noch in der Diskussion sind, fasst Anne Bayer zusammen.
Jedes Bundesland hat seine Polizei, seine Kriminalämter und eben seinen eigenen Geheimdienst. Nach den Erfahrungen der NS-Diktatur wollten die Autoren des Grundgesetzes verhindern, dass Geheimdienstarbeit weiter zentralistisch organisiert ist. Außerdem sah man den Vorteil, ein regional organisierter Geheimdienst hat einen besseren Überblick und bessere Kontakte in der Region. Spätestens seit der NSU-Affäre ist jedoch klar, dass Bund und Länder bei der Suche nach den untergetauchten Rechtsextremen nebeneinander statt miteinander gearbeitet haben. Es gab Rivalitäten, Geheimniskrämerei und Fahrlässigkeit. Der CDU-Abgeordnete Clemens Binninger stellte 2012 im Untersuchungsausschuss deswegen nüchtern fest.
Die Verfassungsschutzbehörden, auch andere Nachrichtendienste, sind nicht auf einer Insel, sie sind Teil der Sicherheitsarchitektur. Und diese Zusammenarbeit, das glaube ich, kann man heute schon erkennen, muss in Deutschland verbessert werden. Ansonsten laufen wir immer wieder mal Gefahr, so etwas leider nochmal zu erleben.
Eine der ersten Konsequenzen war deshalb, ein gemeinsames Abwehrzentrum gegen Rechtsextremismus einzurichten. Gleichzeitig bekam die Diskussion um eine Reform des Verfassungsschutzes neuen Rückenwind. Die damalige Bundesjustizministerin Leuthäuser-Schnarrenberger von der FDP fand die 16 Landesbehörden und ein Bundesamt zu viel und nicht effektiv. Sie schlug 2012 im Bundestag deshalb vor,
dass die Länder sich zusammenschließen und vielleicht 4 handlungsfähige, effektive Behörden haben.
Zu einer Zusammenlegung kam es zwar nicht, aber dennoch trat vor 2 Jahren eine Verfassungsschutzreform in Kraft. Sie sollte vor allem die Zusammenarbeit des Inlandsgeheimdienstes in Bund und Ländern verbessern. Das Bundesamt für Verfassungsschutz erhielt mehr Befugnisse und der Informationsfluss sollte leichter werden. Auch der Einsatz von V-Leuten wurde klarer geregelt. Natürlich gab es vorher schon Anstrengungen, sich gegen den immer internationaler agierenden Terrorismus effektiver zu schützen. So hatte man schon 2004 das gemeinsame Terrorabwehrzentrum von Bund und Ländern, abgekürzt GTAZ, mit Sitz in Treptow gegründet. Dort war auch der als islamistischer Gefährder bekannte Amis Amri insgesamt 7-mal Thema. Mit fatalen Einschätzungen. Der Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Berlin konnte nicht verhindert werden. Innenminister de Maizière brachte deswegen Anfang des Jahres erneut den Vorschlag aufs Tablett, den Verfassungsschutz zur reinen Bundesangelegenheit zu machen. Unterstützung bekam er dabei von Obmann der Union im Innenausschuss, Armin Schuster.
Wir haben Landesverfassungsschutzämter, die den Aufgaben aufgrund schon des Personalansatzes gar nicht mehr gewachsen sein können. Da hielte ich eine Konzentration auf den Bund für sehr, sehr effektiv.
Doch so einfach ist das nach wie vor nicht. Die Länder lassen sich ihre Verfassungsschutzämter nicht so schnell wegnehmen, denn sie fürchten um ihre Kompetenzen, so CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer.
Es gibt genug zu verbessern und nachzujustieren im Zusammenhang mit Bundesländern und Bund. Aber eine reine Kompetenzverlagerung wäre das Falsche. Wir müssen uns auf die Inhalte konzentrieren.
Es hagelte auf die Vorschläge de Maizières Kritik von allen Seiten. Die Opposition im Bundestag warnte, das sei rein praktisch nicht umsetzbar und außerdem sehr bedenklich. Die innenpolitische Sprecherin der Linken, Ulla Jelpke.
Wenn hier weiter zentralisiert wird, dann haben wir im Grunde genommen tatsächlich so etwas wie ein Bundesüberwachungsstaat, der unkontrollierbar ist und weit weg ist natürlich von demokratischen Kontrollmöglichkeiten auch fürs Parlament.
Es bleibt also eine große Herausforderung, die Sicherheitsarchitektur in Deutschland sinnvoll zu gestalten. Der Verfassungsschutz kann dabei nur ein Baustein im Mauerwerk gegen Terrorismus sein.
Anne Bayer über die deutsche Sicherheitsarchitektur und Vorschläge für ihre Zukunft. Landesämter für Verfassungsschutz abschaffen ist ein Vorschlag. Zentralisieren. Die Kritiker aus den Ländern führen dagegen an, man sieht ja an dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge am BAMF, dass die großen Behörden nicht automatisch besser organisiert sind. Professor Jonas Grotz-Palk, ehemaliger Referent für den Verfassungsschutz in Brandenburg und jetzt Politikwissenschaftler an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung NRW in Bielefeld. Guten Tag.
Guten Abend.
Wären denn mit einer zentralen Ermittlungsbehörde alle Verständigungs- und Ermittlungspannen auszuräumen?
Nein. Dann würden sich neue Probleme auftun. Was wir jetzt tatsächlich haben, ist ein Vernetzungsproblem. Und das bleibt auch offensichtlich nach wie vor bestehen. Was wir haben, wenn wir eine große zentrale Behörde haben, ist ein Organisationsproblem. Also dann wird sich die Frage stellen, wie sich diese Struktur festigt, wie sie sich selber verwaltet. Erfahrungsgemäß sind große Verwaltungen neigen dazu, noch mal größer zu werden, weil sie sehr viel Kraft da reinstecken müssen, sich selber zu verwalten, sodass wir eine Problemverlagerung haben Richtung organisatorische Fragestellungen, aber es wird nicht schlagartig alles besser.
Ein Argument dafür ist ja, dass es durchaus kleine Bundesländer gibt, die sich auch mit ihren Verfassungsschutzinstitutionen schwer tun, den, ich sag mal, in Anführungsstrichen großen Terroranschlag oder die große Terrorgefahr dann zu meistern oder auch nur allein schon einen Verdacht, wie zum Beispiel Bremen. Da wäre es doch sinnvoll zu sagen, ja, wir legen da was zusammen.
Richtig. Also das ist wiederum auch auf jeden Fall nicht erfolgversprechend, Verfassungsschutzbehörden mit um die 50 Mitarbeiter zu haben. Wenn man sich anschaut, dass alleine Observation ungefähr ein Dutzend Leute bindet, dann kann man sich vorstellen, dass der Personalschlüssel ziemlich schnell erschöpft ist. Dementsprechend dann kann man sich auch vorstellen, dass so eine Behörde eigentlich nicht besonders viel stemmen kann. Insbesondere, wenn es dann um internationalen Terrorismus geht. Was wir damals mit den Terroristen da vom 9/11 in New York gesehen haben, ist ja auch, dass zum Beispiel die Hamburger Verfassungsschutzbehörde über die im Bilde war, und als sie dann weggezogen waren, dann waren die alle ganz begeistert und sagten, jetzt sind wir nicht mehr zuständig, wir können die Akte schließen. Das ist natürlich ein anderer Nachteil, wenn wir so viele kleine Behörden haben, die jeweils dann ihre Nichtzuständigkeit feststellen und die Sache auch nicht mehr weiter bearbeiten, dann bleibt die Sache als solche natürlich lebendig. Aber es kümmert sich dann im Zweifelsfall keiner drum. Und das ist natürlich eine weitere Gefahr von einer solchen Streuung von Behörden.
Ein anderes Argument der Befürworter der Zentralisierung ist ja immer sowas wie die Schleierfahndung zum Beispiel. Also verdachtsunabhängige Personenkontrollen, die gibt es recht weitgehend in Bayern, aber gar nicht in Nordrhein-Westfalen. Da können doch die Straftäter und Terroristen sich einfach nur in das richtige Bundesland bewegen und schon sind sie fein raus.
Ja, das tun sie aber Gott sei Dank nicht. Also wir gehen ja immer noch vom Rational Choice Täter aus in unseren Theorien über das kriminelle Verhalten. Aber das ist nicht so, dass sie sich die Gesetzeslage anschauen und sagen, prima, da schlagen wir los, Gott sei Dank. Ich meine, so klug ist das Verbrechen Gott sei Dank auch nicht.
Das heißt, Sie sehen schon die Argumente für eine Zentralisierung, aber am Anfang habe ich rausgehört, Sie stehen ihr trotzdem skeptisch gegenüber. Was brauchen wir denn dann? Einen Mittelweg, mehr Koordination, aber trotzdem noch einzelne kleine Behörden und ein Bundesamt?
Also was jetzt so die Behörden vor Ort tatsächlich liefern können, fangen wir mal mit dem Positiven von den kleinen Behörden an, ist sicherlich, dass sie zum einen die regionalen Besonderheiten verstehen können. Das heißt, sie kennen persönliche Netzwerke von extremistischen Gruppierungen, die kennen Leute, die Leute kennen, verstehen, wer mit wem wie was zu tun hat. Und so eine Netzwerkgrafik zu erstellen, das kann ein Computer auch. Aber zu verstehen, was dieses Netzwerk bedeutet, das ist schon Bedarf einer gewissen persönlichen Kenntnis der Lage. Und dafür sind natürlich solche Vor-Ort-Behörden super, und das können die auch, und das ist die absolute Stärke von denen auch. Was sie aber eben nicht können, ist tatsächlich reibungslos miteinander kommunizieren. Ja, das sind im Grunde das Kommunikationsblasen, die nicht miteinander verkoppelbar sind. Das ist soziologisch gesehen auch kein Wunder, aber trotzdem ist es natürlich bedauerlich. So, das ist so das eine, also die können super vor Ort was rausbekommen. Zum anderen sind es oft kleine Behörden, selbst die Nordrhein-Westfalen haben eine Verfassungsschutzbehörde mit ungefähr 450 Mitarbeitern. Das heißt, auch innerhalb der Behörde ist eine enge Vernetzung möglich. Man kann viele Leute kennen, man kann zum Beispiel mal mit Leuten, die Observation machen, essen gehen. Ich habe Öffentlichkeitsarbeit gemacht, habe öfters mal mit Observanten zusammengesessen und einfach mal mir erzählen lassen, was die so machen dann. Und das ist bei größeren Behörden einfach durch hierarchische Abstände dann nicht mehr möglich. Ja, das ist dann, das wäre so der Vorteil, der in den kleinen Behörden liegt. Das sind kleine, effektive Einheiten, die vor Ort sehr gut verankert sind. Große Behörden haben immer das Problem der internen Aufsplitterung, sie müssen, je größer sie sind, desto mehr müssen sie auf das Einhalten hierarchischer Schritte achten, damit das nicht alles querschlägt und alle möglichen schlimmen Dinge passieren. Und da geht natürlich unglaublich viel Information verloren. Ja, deswegen haben große Strukturen den Nachteil, dass da eben auf der anderen Seite sind die Kommunikationsverluste klein.
Also brauchen wir erstmal noch beides. Einen gewissen Ermittlungsföderalismus natürlich, aber auch eine bessere Vernetzung und dann die Bundesbehörde. Professor Jonas Grutzpalk, ehemaliger Referent für den Verfassungsschutz in Brandenburg, ist gegen den ganz großen Wurf, jetzt an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung in Bielefeld. Dankeschön. Der Tag in HR2 Kultur und noch einmal zum Minority Report von Philipp K. Dick.
Zum ersten Mal wich das forsche Selbstvertrauen aus Witwers Gesicht. Ein angewiderter, entsetzter Blick schlich sich in seine Augen, eine Mischung aus Scham und moralischer Erschütterung. »Ist nicht gerade angenehm«, murmelte er. »Ich war mir nicht darüber im Klaren, dass Sie so deformiert sind.« »Deformiert und zurückgeblieben«, pflichtete Anderton augenblicklich bei. »Vor allem das Mädchen da. Donna ist 45 Jahre alt, aber sie sieht aus wie 10. Die Begabung verschlingt alles. Der Psi-Lappen lässt den Rest des Stirnbereichs zusammenschrumpfen. Aber was interessiert uns das? Wir kriegen ihre Prophezeiungen. Sie liefern uns das, was wir brauchen. Sie haben von all dem keine Ahnung, wir schon.« Zögernd ging Witwer quer durch den Raum zu den Maschinen. Aus einem Schlitz klaubte er einen Stapel Karten. »Sind das Namen, die dabei rausgekommen sind?«, fragte er. »Sieht ganz danach aus«, stirnrunzelnd nahm Anderton den Stapel weg. »Ich hatte noch keine Gelegenheit, sie zu überprüfen«, erklärte er. Ungeduldig verbarg er seinen Ärger. Fasziniert schaute Witwer zu, wie die Maschine eine neue Karte in den jetzt leeren Schlitz spuckte. Es folgte eine zweite und eine dritte. Aus den schwirrenden Scheiben kam eine Karte nach der anderen. »Die Präcox sehen wohl ziemlich weit in die Zukunft«, stieß Witwer hervor. »Sie sehen nur eine ziemlich begrenzte Zeitspanne«, erklärte ihm Anderton, »allerhöchstens 1 oder 2 Wochen. Ein Großteil ihrer Daten ist wertlos für uns, für unsere Tätigkeit schlicht und einfach irrelevant. Die geben wir an die zuständigen Behörden weiter. Dafür beliefern die uns dann wiederum mit ihren Daten. In jeder wichtigen Dienststelle gibt es einen ganzen Keller voll streng gehüteter Affen.« »Affen?« Witwer starrte ihn verlegen an. »Ach so, schon kapiert. Nichts sehen, nichts hören und so weiter. Sehr amüsant.«
Noch einmal ein Ausschnitt aus dem Minority Report von Philipp K. Dick. Verbrechen verhindern, bevor sie begangen werden, mit Methoden der Zukunft, mutierten Menschen als Medien. Klingt nicht nur verlockend. Zurück zu den Methoden der Gegenwart. Versagt, verstrickt, vertuscht, wie deutsche Ermittler arbeiten, der Tag in HR2 Kultur. Der Aufschrei war groß, nachdem der Berliner Innensenator seine Vorwürfe der Manipulation von Aufzeichnungen über den Drogenhändler und späteren Attentäter Anis Amri gegen Berliner LKA-Mitarbeiter öffentlich gemacht hatte. Jetzt wird ermittelt, Ausgang offen. So oder so, natürlich arbeitet der allergrößte Teil der Ermittler konzentriert und seriös und dadurch können zahlreiche Verfahren eröffnet und konnten auch schon zahlreiche Gefahren gebannt werden. Ende der Diskussion ist aber zu Recht natürlich trotzdem nicht, denn auch wenige Fehler können dramatische Folgen haben. Deswegen wird sie geführt, diese Diskussion, wie in dieser Sendung, aber auch ganz woanders. Seit Montag ist der Bundestagswahlkampf endgültig eröffnet, seit der Wahl in Nordrhein-Westfalen. Und die innere Sicherheit wird darin, so viel ist sicher, eine Rolle spielen. Wie? Das lässt sich bislang nur mutmaßen. Die neuen Parteiprogramme liegen noch nicht auf dem Tisch. Aber bei der Wahl in NRW haben die Parteien sich ja schon mal warm gelaufen, auch in puncto innere Sicherheit. Florian Schwinn fasst zusammen.
Das war klar. Spätestens seit dem Weihnachtsmarktattentat von Berlin Ende vergangenen Jahres. In den folgenden Wahlkämpfen kommt keine Partei am Thema Sicherheit vorbei. So war das auch in Nordrhein-Westfalen, der Wahl im bevölkerungsreichsten Bundesland, die gerne als Blaupause für die Wahl auf Bundesebene gehandelt wird. Am gerade erst vergangenen Wahlkampf in Nordrhein-Westfalen lässt sich ablesen, wie die Parteien in den Bundestagswahlkampf ziehen werden, auch wenn noch keine ausformulierten Wahlprogramme dafür vorliegen. Die AfD forderte in Nordrhein-Westfalen gleich eine ganz neue Polizeitruppe, die von ihr sogenannte Wachpolizei. Die Hilfs-Sheriffs sollen die vorhandenen Polizeibeamten entlasten. Die anderen Parteien, etwa FDP und CDU, wollen Entlastung durch zusätzliche Polizeiassistenten schaffen. Mehr Personal bei der Polizei wollten in Nordrhein-Westfalen, bis auf die Linken, alle Parteien, auch SPD und Grüne, die dieses Wahlversprechen nun nicht mehr einlösen müssen. Auf Bundesebene hatte sich schon im Januar die Erinnerung an die Terrorfahrt des Anis Amri war noch frisch, der Innenminister einen neuen Haftgrund ausgedacht, der ein wenig an Philip Dicks Minority Report erinnert. Dort werden potenzielle Straftäter verhaftet, bevor sie ihre Tat durchführen können. Hier sollen in Zukunft sogenannte Gefährder präventiv in Haft genommen werden können, ebenfalls ohne, dass sie schon etwas getan hätten.
Dabei geht es um zwei Dinge. Das eine ist die Einführung eines neuen Haftgrunds für diejenigen, von denen eine erhebliche Gefahr für die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland oder eine Terrorgefahr ausgeht. Und zum Zweiten kann diese Haft auch dann verhängt werden, wenn sie möglicherweise länger als 3 Monate deswegen dauert, weil die Herkunftsländer die erforderlichen Passersatzpapiere nicht ausstellen.
Was der Bundesinnenminister da in 3 knappen Sätzen verkündet, ist eine völlige Neuinterpretation des deutschen Rechts. Offenbar will Thomas de Maizière potenzielle Straftäter, die noch gar nichts Strafbares getan haben, von denen aber Geheimdienst oder Polizei annehmen, dass sie es tun könnten, bis zu 3 Monate in Haft nehmen. Und besonders bekannt an dem Vorschlag, die Haft soll verlängert werden können, wenn die Heimatländer der vermuteten künftigen Täter die Papiere für die Abschiebung nicht beibringen. Letztlich sollen also die Bürokraten in Tunesien oder sonst wo entscheiden, wie lange ihre Landsleute in Deutschland einsitzen. Wie das in einen verfassungskonformen Gesetzestext geschrieben werden kann, ist eine interessante juristische und auch semantische Frage, die der Bundesjustizminister von der SPD lieber umschiffen möchte, indem er es mit Knast-Light probiert, mit der elektronischen Fußfessel.
Auch die Gefährder, also alle, bevor ein Verfahren stattfindet oder eine Verurteilung stattfindet, können eine Fußfessel angelegt bekommen, damit sie besser überwacht werden können.
Die Sicherheitspolitiker der noch regierenden Großen Koalition sind da plötzlich gar nicht mehr so weit auseinander. Anders ist das allerdings beim Thema Überwachung öffentlicher Räume. Dass die ausgebaut werden wird, scheint unausweichlich, weil davon zumindest die großen Parteien unisono reden. Wir werden uns wohl an viele neue Videokameras gewöhnen müssen. Wenn es allerdings nach der CDU geht und die Bundespartei dem erfolgreichen Beispiel der nordrhein-westfälischen Wahlsieger folgt, werden diese Kameras von Computern gesteuert, die Gesichter erkennen können. Außerdem wird die Telefon- und Kontoüberwachung ausgebaut. Die SPD hat dagegen Bedenken. Die Grünen und die FDP lehnen zusätzliche Überwachungsmaßnahmen ohne Anlass ab. Die Linken sowieso. Die würden am liebsten sogar den Verfassungsschutz abschaffen, wegen Ineffizienz und Undurchsichtigkeit außer Dienst gestellt. So weit wird es sicher nicht kommen.
Mehr Polizei, mehr Überwachung, mehr Prävention. Ideen haben die Parteien also verschiedene, wie sie für mehr Sicherheit der Deutschen sorgen wollen. Die innere Sicherheit wird ein zentrales Thema werden im Bundeswahlkampf. Das ist sicher. Dr. Carsten Koschmider, Politikwissenschaftler an der FU Berlin. Guten Tag.
Schönen guten Abend.
Ist es nicht auch oberste Pflicht für die Parteien, sich mit diesem Thema im Wahlkampf zu beschäftigen, weil es die Leute eben beschäftigt?
Ja, man kann sagen, es ist die Pflicht des Staates. Einmal natürlich, weil es sozusagen die primäre Aufgabe des Staates ist, auch für die Sicherheit seiner Bürgerinnen und Bürger zu sorgen. Aber natürlich müssen sich die Parteien im Wahlkampf all derer Themen annehmen, die die Menschen interessieren. Und da wird innere Sicherheit sicherlich verhältnismäßig weit oben, wenn auch nicht ganz oben auf der Liste stehen.
Da kann man natürlich Wähler mitgewinnen. Man kann ja aber vielleicht auch Panik machen. Ist das im Sinne des Erfinders?
Das hängt von der Partei ab. Die Parteien, die bei dem Thema nichts zu gewinnen haben, wie beispielsweise die Grünen und die FDP, die sozusagen eher dagegen sind und dann auch nicht groß wollen, dass über das Thema geredet wird, haben natürlich kein Interesse daran, dass das eine emotionale Debatte gibt. Während beispielsweise die Union sehr stark davon profitiert, wenn jetzt aufgeheizt darüber geredet wird, oh Gott, und was könnte mir passieren und so, und dann sozusagen die Relationen verschwimmen, also wie viel mehr Menschen sterben in Deutschland im Straßenverkehr beispielsweise, und das verschwimmt dann und alle haben Angst irgendwie vor Terror oder vor Gewaltkriminalität, und das hilft dann der Partei, der die Menschen zutrauen, dass sie sich darum kümmern kann, und das ist hauptsächlich die Union.
Das heißt, Angst schüren kann dazu führen, dass man dann eher das Versprechen von mehr Sicherheit wählt. Wenn Sie sagen, ja, die Kompetenz suchen die Leute bei der Union, jetzt ist es ja aber für die Regierungsparteien auch ein gewisses Risiko, weil man ja nun mal schon seit Jahren in der Verantwortung ist. Das Versprechen also mit dem Handeln der Vergangenheit auch abgeglichen wird vom Wähler. So blöd sind wir ja nicht.
Es ist ein gewisses Risiko, aber das finden Sie in allen Politikfeldern, dass die Regierenden sagen, ja, wir haben in den letzten 5 Jahren dieses und jenes gemacht und wollen aber in den nächsten 5 Jahren das und das machen. Und wenn beispielsweise in der Vergangenheit Stellen abgebaut worden sind bei der Polizei, dann sagt man, ja, wir mussten den Haushalt konsolidieren und so, aber jetzt die neuen Prioritäten, wir haben auch verstanden, dass es jetzt noch wichtiger ist in Anbetracht der Weltlage. Also man kann das auch sozusagen argumentativ, solche Veränderungen kann man rechtfertigen. Und zum anderen ist es ja auch so, dass es ganz selten in Deutschland noch eine Partei alleine regiert und man dann immer sagen kann, beispielsweise jetzt auch die Union zu Recht sagen kann, wir hätten schon viel mehr Überwachungsmaßnahmen gemacht, wenn die SPD das nicht verhindert hätte. Und auch die FDP übrigens, mit der die Union ja jetzt in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel koaliert, das kam ja in dem Beitrag, auch die wird ja einiges verhindern. Und dann kann die Union immer sagen, ja, wenn ihr uns noch mehr wählt, wenn ihr uns die alleinige Mehrheit gibt, dann kommen noch folgende mehr Sicherheitsmaßnahmen.
Noch nicht koaliert in Nordrhein-Westfalen. Die Verhandlungen haben gerade erst begonnen, aber die Koalition in Berlin, die gibt es eben schon ein paar Jahre. Dann ist ja auf der anderen Seite auch die Frage, wenn es jetzt zum Beispiel die schärferen Gesetze bezüglich der Abschiebehaft gibt, wer kann die sich ans Revers heften? Der CDU-Innenminister oder der SPD-Justizminister? Wem wird das zugeordnet?
Das wird eher der CDU zugeordnet, einmal weil die Kanzlerin sowieso häufiger profitiert von erfolgreichem Regierungshandeln und dann aber auch einfach, weil die Leute innere Sicherheit mit der Union verbinden und mit dem Innenminister, der da ja auch viel markigere Worte wählt. Und die Strategie der SPD, warum sie das mitmacht, ist einfach, um das Thema vom Tisch zu bekommen, um eben den Eindruck zu erwecken oder vielleicht auch die Fakten zu schaffen, dass die Leute sagen, okay, die innere Sicherheit ist doch jetzt eigentlich gewährleistet, ich bin damit zufrieden, was die Regierung beschlossen hat, dann kann ich mich ja um andere Themen kümmern, denn soziale Gerechtigkeit ist mir als Wähler auch noch wichtig und dann hofft eben die SPD, dass sie da eher profitieren kann.
Sie reden, Herr Koschmider, von markigen Worten. Wie wichtig ist die Verpackung bei diesem Sicherheitsthema? Kommt es nicht auch aufs Vokabular an? Also ob ich jetzt über Prävention, Bildung und Sozialarbeit spreche oder eben den Ausbau der Videoüberwachung oder Schleierfahndung?
Ja, ich würde sogar sagen, das ist nicht nur Vokabular, sondern auch eine unterschiedliche Ideologie oder Herangehensweise, dass beispielsweise die SPD versucht, das Thema innere Sicherheit mit der sozialen Sicherheit zu koppeln und eben zu sagen, wenn wir mehr Geld für Schulen, für Kinder, für Familien ausgeben, dann haben wir am Ende auch weniger potenzielle Straftäterinnen und die Union oder die konservativen Parteien eher sagen, wir müssen härter da ansetzen, wo Straftaten schon passiert sind, müssen die Straftaten besser aufklären, der Polizei mehr Möglichkeiten geben und dann auch irgendwie Leute länger ins Gefängnis stecken und Prävention ist dann vielleicht eher, dass man schon Ersttäterinnen ins Gefängnis steckt, damit sie möglicherweise dann eben nicht nochmal straffällig werden können. Also das ist nicht nur ein Vokabularunterschied, sondern auch sozusagen ideologisch, wo da die Parteien eben die Lösungsansätze sehen.
Wenn Sie jetzt von Straftäterinnen und Ersttäterinnen sprechen, meinen Sie nicht nur die Frauen, noch auch nochmal zum Thema Wortwahl?
Ich meine damit, nein, und finde es sehr interessant, dass Sie diese Frage vermutlich nicht stellen würden. Wenn ich sagen würde Ersttäter, dann würden Sie nicht fragen, oh, Sie meinen nur die Männer. Ne? Also das ist, finde ich, eine interessante Beobachtung.
Das stimmt, kann man eine ganz eigene Sendung nochmal drüber machen. Jetzt habe ich aber noch eine andere Frage, weil wir uns ja noch über die innere Sicherheit unterhalten, Herr Koschmider. Wenn jetzt dieses Thema so in den Mittelpunkt rückt, dann gibt es natürlich auch Leute, die sagen, wenn ihr dieses Thema so groß macht, dann öffnet ihr die Tür für die Populisten. Sie werden da durchgehen und werden das mit noch markigeren Worten besetzen. Wie groß ist diese Gefahr?
Also auf jeden Fall können die demokratischen Parteien den Wettlauf um die absurdeste, schärfste Forderung gegen die AfD nie gewinnen. Die AfD kann einfach immer noch mehr fordern, was sie jetzt in ihrem Wahlprogramm beispielsweise auch tut, dass sie sagt, dass Deutsche, die der AfD als fremd erscheinen, wenn sie kriminell werden, ausgebürgert und rausgeworfen werden können. Also da müssen die demokratischen Parteien auf jeden Fall aufpassen. Und die AfD ist bei innerer Sicherheit gar nicht so wichtig. Also in den Augen der Bevölkerung ist die Kompetenz deutlich bei der Union und die AfD versucht deswegen, dieses Thema innere Sicherheit zu drehen und zu verknüpfen eben mit Fremdenfeindlichkeit, mit antimuslimischen Vorbehalten und zu sagen, das eigentliche Problem, was wir haben, ist gar nicht innere Sicherheit, ist gar nicht Kriminalität, sondern sind die Ausländer und die sehr vereinfachten Lösungen sind dann eben entsprechend auch irgendwie Ausländer raus und dann geht es uns schon wieder besser.
Aber die Strafverfolgungsbehörden sollen schon mehr Befugnisse haben im Sinne der AfD?
Ja, die AfD fordert sehr deutlich härtere Strafen für Verurteilte. Sie fordert mehr Möglichkeiten für die Strafverfolgungsbehörden, außer bei Steuerhinterziehung. Da fordert sie weniger also Möglichkeiten für die Strafverfolgungsbehörden.
Interessant.
Und auch mehr Polizei und also diese sozusagen die klassischen konservativen Forderungen hat die AfD auch, ja.
Innere Sicherheit im Bundestagswahlkampf. Es wird ein großes Thema. Dr. Carsten Koschmider, Politikwissenschaftler an der FU Berlin. Besten Dank. Das war der Tag für heute. Wir haben uns angeschaut, wie deutsche Ermittler arbeiten und was das für unsere Sicherheit bedeutet. Was genau beim LKA in Berlin im Falle Anis Amri gelaufen ist, das wird jetzt ein Sonderermittler herausfinden, der die Aktionen der Ermittler überprüft. Es bleibt also noch interessant, denn es ist doch ein erheblicher Unterschied, ob eine Situation vielleicht falsch eingeschätzt wurde oder ob im Nachgang Aufzeichnungen manipuliert wurden, um den eigenen Fehler zu vertuschen. Dieser Verdacht steht im Raum, noch ist das nicht bewiesen. Sicher ist nur, das Thema innere Sicherheit wird uns im Bundestagswahlkampf intensiv begegnen, mit allen Risiken und Nebenwirkungen. Mehr von uns unter hr2.de, dort auch die Sendung zum Nachhören wie immer. Ich heiße Karin Fuhrmann und wünsche Ihnen einen schönen Abend und dann ein schönes Wochenende.